Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. Noch ein Podcast über Popkultur. Popkultur, allein das Wort schon. In dieser Folge rede ich mit Fabian Thomas, Herausgeber und Autor von The Daily Frown unter www.thedailyfrown.de. Mein Name ist Jörn Thesen, ich blogge unter www.harrymarkandjohn.com. Unser Thema ist der Film Spotlight. Wir machen aber noch ein paar überwiegend geplante Exkurse, unter anderem zu den Oscars, inklusive The Revenant, Mad Max Fury Road und ein bisschen The Hateful Eight. Wir machen dabei einige Fehler, dazu bringe ich am Schluss noch einige Korrekturen an. Schön, dass du dabei bist. Los geht's. Ja, wir waren gestern im Kino und zwar haben wir gesehen Spotlight, der Film, der jetzt kürzlich als bester Film bei den Oscars ausgezeichnet worden ist. Und dann frage ich doch gleich mal Fabian, wie fandst du den Film?
Also ich fand den Film aus mehreren Gründen eigentlich sehr gelungen. Es war ein sehr ruhiger Film. Es war ein Film, in dem man wirklich, also der hat glaube ich 2,5 Stunden gedauert oder 2 Stunden.
2 Stunden, 10 Minuten
meine ich. Relativ ruhig drin gesessen. Es hat sich so eine Spannung aufgebaut, die aber nie wirklich so explodiert ist, dass man in den Sessel gedrückt wurde oder dass es irgendwie so eine Art von reißerische oder exploitative Momente gab, wo dieses Thema Kindesmissbrauch durch die katholische Kirche so an die Wand geworfen wurde. Also es war ein Film, der sehr stark die Schauspielerleistung gezeigt hat. Es gab ein sehr schönes Zusammenwirken zwischen den 3 oder 4 Hauptdarstellern, die wirklich so als Team dieses Boston Globe in mühevoller Kleinarbeit diesen Skandal aufdecken. Also man sieht wirklich, wie funktioniert Zeitungsarbeit, was hat so eine Recherche, dass man auch von Tür zu Tür geht, dass man klingelt, dass man Leute befragt, dass man in Archiven wühlt. Also das wurde sehr, sehr schön gezeigt, dass es halt nicht darum geht, in möglichst kurzer Zeit irgendwas aufs Papier zu werfen und sagen, das ist jetzt unsere Story, wir recherchieren wirklich lange und es gibt mehrere Momente im Film, wo auch gesagt, so, wir müssen jetzt raus mit dieser Story, aber es ist eigentlich noch von Seiten des Chefredakteurs dann, nein, es ist zu früh, wir müssen das ganze System stoppen, wir müssen irgendwie noch genauer arbeiten und man merkt so, dass die Figuren sich auch aneinander reiben.
Ja, was ich interessant finde, ist der Film, also das ganze Spiel 2001, 2002. Und,
darauf wollte ich noch hinaus.
Genau.
Das ist so der Punkt, der dann auch noch das Ganze in so einen zeitlichen Kontext bringt, wo man halt sieht, es ist halt einfach 2001, das ist 15 Jahre her jetzt. Und es ist insofern schon ein historischer Film.
Genau, das war auch mein erster Gedanke, als in der Eröffnungssequenz der Redaktionsraum, der bisherige Chefredakteur wird verabschiedet, es gibt Kuchen und man sieht lauter schöne alte Röhrenmonitore auf Bildschirmen stehen.
Ganz genau.
Es fühlt sich direkt historisch an. Dabei ist es, 15 Jahre her, 15 Jahre her. Also, aber selbst 15 Jahre ist ja schon, das ist schon Vergangenheit.
Es wird einem dadurch klar. Und das ist auch eine Leistung des Films, dass durch subtile Anspielungen, ich meine, so ein Röhrenmonitor ist jetzt nicht subtil, man sieht auch die ganze Zeit Papier rumfliegen, man sieht, dass halt auch Recherche, sie haben Eingabemasken auf dem Computer, wo sie halt was dann suchen, aber letztlich muss dann doch die Sekretärin alle Clippings in einem großen Wagen mit einem Hängeregister vorfahren.
Es werden Mikrofilme gesichtet, so negative auf Bildschirmen, die dann ausgedruckt werden und so.
Was ich auch schön fand, Mikrofilme, das verbindet man ja oft auch so mit so Filmen wie Zodiac oder so, wo man wirklich weiß, so, das ist jetzt 70er Jahre, das ist wirklich weit weg. Und der Film, da sind es jetzt 15 Jahre, aber es ist halt trotzdem auch eine Zeitspanne, wo schon so ein Raum dazwischen liegt, der dann einem doch klar gemacht wird. Es ist nicht mehr gestern. Es ist schon eher vorvorgestern, als diese ganzen Sachen passiert sind.
Ja, und ich meine, das ist eine Zeit, an die wir uns selber noch sehr gut erinnern können. Und das ist also, aber wo du gerade Zodiac sagtest, ich würde einen kurzen kleinen Exkurs machen zu den Schauspielern, weil Mark Ruffalo, der auch in Zodiac mitgespielt hat, ist einer der Hauptdarsteller, war, wie das komischerweise bei den Oscars gerne mal ist, bei Filmen, die keinen klaren Helden haben in dem Sinne, wenn es so Ensemblefilme sind wie jetzt Spotlight, der war als bester Nebendarsteller nominiert. Also das Kernteam von vier Journalisten wird gespielt von Mark Ruffalo, deren der Vorgesetzte ist Michael Keaton. Dann die einzige Dame in dem Team wird gespielt von Rachel McAdams. Und der vierte, dessen Name mir jetzt nicht einfallen mag, ist eher als Theaterschauspieler bekannt. Aber das ist wirklich, die funktionieren wirklich hervorragend. Und gerade Mark Ruffalo, muss ich wirklich sagen, ich bin jetzt kein Experte, was Schauspiel angeht. Aber ich muss sagen, ich meine, man weiß, dass es Mark Ruffalo ist, aber trotzdem die Manierismen, wie er spricht, wie er sich verhält, man hat schon das Gefühl, da man sieht nicht Mark Ruffalo, sondern man sieht, also ich kenne die Person nicht, die er darstellt, aber er wirkt auf mich schon wie ein greifbarer Charakter, mit Marotten, mit komischen Eigenheiten.
Ist ein Punkt, worüber wir auch gestern direkt gesprochen haben, als wir aus dem Kino rausgekommen sind, dass man halt die eindringliche Darstellung von Mark Ruffalo, man bemerkt das sofort, dass er irgendwie, gerade wenn man ihn aus Filmen wie Avengers kennt, wo er ganz anders spielt, auch ganz anders aussieht und auch so auch durch diese leichte Veränderung in seiner Frisur, wenn man ihn jetzt auf den Oscars gesehen hat, wie er über den Teppich lief und dann in dem Film, ich habe ihn nicht erkannt
fast. Ja. Ist auch sehr interessant, es gibt auch Fotos von Mark Ruffalo, wo er gemeinsam mit dem Journalisten, den er darstellt, posiert. Ist auch interessant, wie dann da zusammenläuft, dieser Aspekt eben, das führt halt eben nochmals vor Augen, es ist halt eben ein schon leicht fiktionalisierter Film, der halt eben, klar, versucht, eine spannende Geschichte zu erzählen und das auch schafft, aber eben, es ist eine filmische Darstellung von realen Ereignissen. Ob die jetzt genauso waren, kann man drüber streiten, aber der Zweck ist die Geschichte und der wird erfüllt, der wird erreicht, das Ziel wird erreicht. Grundsätzlich wirklich durchweg hervorragende schauspielerische Leistungen. Aber ich muss sagen, es ist für mich eher so ein solider Film. Also das ist ein Film, ein wichtiger Film auch, glaube ich, von dem Stoff her, von der Geschichte, die erzählt wird. Und darauf kommen wir jetzt wieder zurück, es ist eben auch ein historischer Film. Also ich meine, es ist eine Sache, wenn Robert Downey Jr. Charlie Chaplin spielt oder Ben Kingsley Gandhi, aber wenn Mark Ruffalo diesen Journalisten Michael, mir fällt der Nachname nicht mehr ein, das ist ein portugiesischer Nachname, das erfährt man im Film, aber nicht jetzt, der spielt halt eben jemanden aus der jüngsten Zeitgeschichte, mit dem er noch auf dem roten Teppich gemeinsam posieren kann. Und soweit wir das einschätzen können, würden wir sagen, sehr gut. Dann kommen wir mal auf das Thema. Das Thema Kindesmissbrauch durch und in der katholischen Kirche, durch Priester und wie das systematisch in Boston und Umgebung oder vielleicht auch in ganz Amerika vertuscht wurde und die Betroffenen, oder die Täter vielmehr, einfach immer nur versetzt wurden und nach wie vor ihrem Beruf nachgehen und eventuell auch oder höchstwahrscheinlich auch weiter ihre Straftaten begehen können.
Weil das auch eine Sache ist, die mir jetzt auch im Nachhinein so beim drüber schlafen auch nochmal eingefallen ist oder so als Thema, das ich sehr spannend finde, ist katholische Kirche in den USA. Das ist für mich immer so ein bisschen
Also die katholische Kirche.
Ich kann mir das, also diese, weißt du, was ich meine? Also ja, man denkt so bei katholischer Kirche, man denkt an Vatikan. Man denkt natürlich auch so ein bisschen an Süddeutschland, man denkt an Europa und dann halt dieses ganze System, ein Kardinal hier, Bischof so und so und dann halt mit diesen amerikanischen Namen und das Bistum Boston. Das ist für mich immer schon so ein bisschen so,
natürlich
gibt es katholische Kirche in den USA, aber sie ist ja auch sehr, sehr klein.
Wir als Europäer die Amerikaner, in Amerika gibt es auch gar nicht so wenige Katholiken, wahrscheinlich in absoluten Zahlen vielleicht sogar mehr Katholiken als in Deutschland, würde ich tippen.
Möglich.
Und gerade halt Boston mit sehr starkem irischen Hintergrund, also wirklich viele Einwanderer mit irischen Wurzeln, ist sehr stark katholisch geprägt.
Natürlich.
Und auch, also, italienischstämmige
Einwanderer sind. Wenn ein Thema da und läuft, dann ist das in Boston.
Also und die Zahl der Katholiken in Amerika würde ich jetzt mal vermuten, Vermuten oder der Anteil der Katholiken an der Gesamtbevölkerung wird eher noch zunehmen oder nimmt zu durch die Einwanderer aus Mittel- und Südamerika, die überwiegend
katholisch sind. Also ich fasse jetzt so nochmal, genau, Südamerika ist eh nochmal eine ganz andere Kiste, aber auch über die Hispanics kommt dann vielleicht auch das nochmal ein bisschen rein. Aber so das andere große Ding oder das große Thema, was bei mir bei Katholizismus und Amerika auch natürlich klingelt, ist John F. Kennedy.
Ja, natürlich,
der katholische
der Präsident, aus Boston kommt.
Der aus Boston kam,
der
was
auch
aber auch mindestens damals keine einmal Selbstverständlichkeit war, was auch so ein bisschen...
Es gibt eine Szene, und zwar in einer also, kurze Anmerkung, also das ist kein Film, bei dem man sich Sorgen um Spoiler machen muss. Und selbst wenn man die komplette Geschichte, was passiert ist, auf Wikipedia oder sonst irgendwo liest, der Film ist auch so sehenswert, selbst wenn man weiß, wie es ausgeht, das sollte niemandem den Genuss des Films ruinieren. Und zwar John F. Kennedy, wobei, nee, ich glaube, ich mache gerade einen Fehler. Ich glaube, es ist ein Robert Kennedy Porträt, das in einer Szene...
Ist sogar John F. Kennedy. Ich weiß, was du meinst. Es gibt diese eine Szene, wo sie...
Ich glaube, das ist in der katholischen Schule.
In der Highschool direkt gegenüber des Redaktionsgebäudes sitzen, mit dem ehemaligen Dekan sprechen und im Hintergrund siehst du so ganz am Bildrand quasi John F. Kennedy.
Genau. Ja, die Kennedys sind auf jeden Fall... ja, das ist ja auch interessant. John F. Kennedy, einziger katholischer Präsident.
Einziger katholischer Präsident, ja.
Also Katholizismus in den USA, ja. Also die es ist im Verhältnis zu den anderen christlichen Konfessionen oder Denominationen nicht so groß wie bei uns, weil bei uns gibt's ja quasi nur evangelisch, wobei man die auch nochmal unterteilen kann in Deutschland mit Lutheranern und ich weiß nicht wem alles. Mhm. Und die bei uns, also quasi so eine fast Binärstruktur zwischen katholisch und evangelisch. Und in den USA gibt's eben diese ganzen diversen protestantischen Varianten.
Aber was da jetzt uns also wie gesagt, aber Katholizismus in den USA, schrägstrich, diese katholische, dieser klerikale Gestus, der auch in diesem Film ja thematisiert wird, wie es auch in Boston, auch eine der ältesten Städte der USA, auch irgendwie vielleicht auch eine sehr europäische Stadt, auch auf eine Art und Weise durch die ganzen irischen Einwanderer, in dieses Setting geht ja der Film rein oder in diesem Setting hatten sich die Originalhandlungen abgespielt und deswegen spielt auch da dieser Film. Und da finde ich, wie das gezeigt wird, oder wie, ich habe auch am Anfang schon gesagt, es ist eine sehr behutsame Darstellung, es ist nicht irgendwie reißerisch. Man kriegt aber trotzdem auch von Bischöfen, von diesem Kardinal Law, der halt dann der große Antagonist ist, schon ein sehr gutes Bild auch. Also man sieht so das System, die systematische Vertuschung, die auch das beide Augen zudrücken bei den Dingen, die passieren, weil die Priester einfach nur im Kreis rumversetzt werden und machen eigentlich dasselbe wie nach wie vor. Es ist irgendwie ein systemisches Problem, was überhaupt nicht anerkannt wird, was überhaupt nicht ehrlich behandelt wird, sondern eher mit so einem Mantel des Schweigens und mit so einem Mantel von dieser auch prachtvollen und klerikalen, von diesem Mantel bedeckt wird. Und das also ist ja diese eine Szene, in der der neu eingesetzte Chefredakteur dem Kardinal seine Aufwartung macht.
Genau, beziehungsweise es wird deutlich gesagt, es ist so üblich, dass wenn man Chefredakteur des Boston Globe wird, ein Antrittsbesuch beim Kardinal der Diözese Boston machen muss. Und da quasi eine Audienz hat und dann quasi wird erstmal darüber gesprochen, also man merkt direkt, dass die katholische Kirche einfach eine Machtposition
ausübt. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja,
also das ist... Bevor du wirst Chefredakteur von Radio 1 und musst jetzt erstmal hier zu...
Also in Berlin ist das unwahrscheinlich, aber ich wäre bereit, mit dir zu wetten, dass Tom Buro, nachdem er seinen Posten als Intendant des WDR angetreten hat, garantiert auch einen Termin beim Kardinal, jetzt weiß ich nicht genau, ob das schon zu dem Zeitpunkt der Herr Marx, Moment, heißt er Marx? Nee, der Wölki ist jetzt, glaube ich, Kardinal in Köln. Mhm. Und nicht mehr der Meißner. Kann ich mir vorstellen, dass
das ist ein ganz interessantes
Thema. Oder wenn der Kölner Stadtanzeiger den Chefredakteur wechselt. Jede Wette. Ich meine, Köln ist mit Sicherheit auch noch katholischer als Boston.
Ja,
und der Einfluss der katholischen Kirche auf das gesamte öffentliche Leben im Zusammenhang mit diesem Skandal oder diesem System des Missbrauchs wird im Film schon von der allerersten Szene an dargestellt. Und zwar ist es so, dass es eine kurze Szene ist, ich glaube Anfang der 70er Jahre in einem Polizeirevier.
Ja, 1976.
Genau, und in dieser Szene unterhalten sich zwei Polizisten der Kardinal tritt auf und spricht mit einer Mutter eines Opfers von Kindesmissbrauch, der während der Priester im Pausenraum nebenan sitzt. Und die Auflösung ist irgendwie, also die beiden Polizisten reden miteinander und der eine sagt auch, ich kann einem Priester keine Handschellen anlegen. Mhm. Dieser Einfluss der katholischen Kirche oder des Glaubens vielmehr, das Interessante ist, dass die Kirche den Einfluss auf die Leute weniger direkt ausübt, sondern dass die Leute sich durch ihren Glauben der Institution Kirche gegenüber verpflichtet fühlen. Also diese Unterscheidung von Glaube und Institution wird auch mehrmals thematisiert, da auch Vertreter von Opferverbänden vorkommen oder ein ehemaliger Priester, der selber noch gläubig ist, aber nicht mehr der Kirche angehört, aber sich selber noch als katholisch bezeichnet, wenn mich nicht alles täuscht.
Finde ich auch zählt mit zu den stärksten Szenen, wenn in der Jetztzeit des Films sozusagen dann die Missbrauchsopfer nochmal hervorgeholt und interviewt werden durch die Reporter. Es kommt immer so durch, dass der Missbrauch stattgefunden hat in einem Vertrauensverhältnis. Ja. Auch in einer Art von der Priester, der ist ja ein Mann Gottes, dem kann ich vertrauen. Oder ich käme auch gar nicht auf die Idee, dass das, was er macht, irgendwas Unanständiges ist. Weil es geschieht ja in diesem Vertrauensverhältnis.
Genau, und das wird auch thematisiert.
Es sind halt oft auch Kinder aus schwierigen Verhältnissen, die nie gehört wurde oder die nie richtig genommen wurden. Und die haben dann zum ersten Mal, oder auch Kinder, die halt so ihre Homosexualität entdecken und dann zum ersten Mal im Gespräch mit dem Priester in ihren ganzen Sorgen und Nöten ernst genommen werden und im selben Moment dieses Vertrauensverhältnis in ein Missbrauchsverhältnis
haben. Ja, das ist ein konkretes Beispiel von einem Opfer, der halt eben zufälligerweise in Anführungsstrichen auch homosexuell ist, und das auch finde ich auch interessant, weil das relativ nebensächlich ist. Der sagt zur Journalistin, natürlich wusste ich mit 11 schon, dass ich schwul bin, aber ich habe das natürlich niemandem gesagt. Mhm. Und dieser Priester hat das bemerkt und das ist wirklich interessant und auch, ich habe leider keine Ahnung, wer der Darsteller ist, der auch hervorragend gespielt, der diese Zerrissenheit darstellen kann. Einerseits ist schwuler Teenager, dass dieser Priester ihm das Gefühl gegeben hat, Homosexualität ist nichts Schlimmes. Und gleichzeitig darüber und über die Abhängigkeit und die Autorität und die Vertrauensposition, die er als Priester hat, das ausgenutzt hat. Also das ist wirklich interessant. Überhaupt, also es gibt, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube 3 Opferfiguren, die drin vorkommen. Also drei, ich bin gar nicht ganz sicher, wie das im Deutschen ist, weil die Personen nennen sich im Original, und das finde ich eigentlich auch sehr sinnvoll, nicht Opfer, sondern natürlich, sie nennen sich Überlebende. Mhm. Was auch interessant ist, was natürlich suggeriert, dass es geht eben ja darum, dass es auch viele gibt, die dann durch Drogenmissbrauch oder aber eventuell sogar Selbstmord, eben weil sie durch die Traumatisierung, durch den Missbrauch eben nicht in der Lage sind zu überleben. Dadurch gibt es halt eben Überlebende. Mhm. Und das finde ich eigentlich, das funktioniert auf Deutsch nicht ganz so gut wie auf Englisch. Das ist auf Englisch das eine gängige Ausdrucksweise, Survivors of Abuse. Mhm.
Das ist natürlich die eine Seite, die der Film zeigt. Was ich finde, was der Film nicht so sehr zeigt, wo auch, glaube ich, noch sehr viel Gesprächsstoff drin liegen würde, ist so dieses Thema, wie ist die vielleicht mal so groß zu sagen, die psychische Konstitution von diesen Priestern. Was läuft da schief? Was ist da, wie kommt das zustande?
Ja.
Auch, und wie, dass die einerseits, dass es die Situation gibt und dass die Situation auch noch begünstigt wird, ganz zu schweigen davon, dass es dann am Schluss gedeckelt und dann irgendwie einfach nur so mit ein bisschen mit dem Mantel des Schweigens verdeckt wird. Es gibt ja die Rolle dieses Psychotherapeuten, auch ehemaliger Priester, der nur interessanterweise nur am Telefon immer zur Sprache, also sich selbst zu Wort meldet und in die Handlung eingreift, der da seit 30 Jahren Forschung betreibt zu diesem Zeitpunkt und dann sagt so, hey, ihr recherchiert das so und so, aber eigentlich so nach meinen Ergebnissen, die Zahl von den von den pädophilen Priestern oder von diesen Priestern, die diesen Missbrauch verursachen, die müssten viel, viel höher sein.
Ja, also das ist interessant, kurz zu den 6%
Zahlen. Von allen Priestern.
Genau. Und da wird auch gesagt, es gibt in Boston 1500 Priester.
Ja.
Und jetzt bin ich mal gespannt.
Dann runter und dann genau, sagen sie, okay, 1% sind 15, 6%, hey, es müssten eigentlich 80 sein. So.
Ja.
Und dann, das ist so ein Moment, wo der Film auch nochmal richtig Fahrt aufnimmt, finde ich. Wo es
genau.
Dann auch, wo man dann merkt, so, hey, es ist kein Rotten Egg, es ist kein Bad Apple, so um den es geht.
Sondern es ist systematisch.
Es sind auch nicht 2 oder 10, sondern es sind halt 80.
Genau. Und und das ist so das Entscheidende, die Story ist erst die Story, wenn durch interne Dokumente, die teilweise öffentlich zugänglich waren, aber trotzdem durch die Kirche zurückgehalten wurden, wird bewiesen, dass der Kardinal das eben bereits seit den 70er Jahren wusste. Also in einem konkreten Fall, und das aber auch anzunehmen ist, dass da ein System hintersteckt, dass die Priester immer wieder versetzt wurden. Was auch interessant ist, da gibt es mehrere Szenen, dass die Journalisten eben diese jährlichen Register durchgehen, welcher Priester wo eingesetzt wurde. Und dann gibt es halt ein Muster, dass die Priester immer mal wieder krankgeschrieben sind für ein ganzes Jahr oder aber es gibt so 3-4 Begriffe, die da verwendet werden, wenn ein Priester nicht mehr in der Gemeinde ist, wo er Missbrauch begangen hat und dann danach woanders wieder eingesetzt wird.
Aber wie gesagt, eine Frage, die der Film meines Erachtens nicht beantwortet oder vielleicht auch nicht beantworten kann, ist, wie kommt es dazu oder was ist mit diesen Leuten los? Es gibt eine Szene, wo die Reporterin an der Tür klingelt von einem der Priester,
ja,
der
die Tür öffnet. Was ich eine sehr verstörende Szene fand.
Das ist eine der wirklich verstörenderen Szenen, wo es dann wirklich dazu kommt, dass er sich absolut freimütig äußert und sagt, ja, natürlich habe ich die Jungen missbraucht, ja, und aber es hat ja keinen Spaß gemacht.
Er verharmlost das, er sagt, I fooled around with those boys.
Es ist halt so Spiel, ja, und
es ist so absurd, weil man merkt, es ist schon ein Bewusstsein dafür, richtig und falsch, aber das ist in einer sehr seltsamen Kategorie, weil er sagt, ich habe nie einen Jungen vergewaltigt.
Ja.
Und er sagt, das ist ein Unterschied. Das weiß ich, weil ich selber vergewaltigt worden bin.
Ja.
Und dann wird das Gespräch unterbrochen durch die ich muss sagen, ich habe aber auch meine Schwierigkeiten, wenn ich jetzt so drüber nachdenke mit dieser Szene, weil das so sehr simplifiziert ist, Opfer von Missbrauch begeht Missbrauch. Das ist so wie, wirst du als Kind geprügelt, verprügelst du später deine Kinder. Das ist so ein bisschen küchenpsychologisch. Und ich fürchte auch, wenn wir uns jetzt weiter in diese Richtung bewegen, und vielleicht ist es auch gut, dass der Film das eben nicht zu sehr versucht, man begeht da schnell auf dünnes Eis, wenn man so küchenpsychologisch da rangeht. Aber also was der Film noch macht, und das ist auch in einer der Szenen, in der die Journalisten mit dem ehemaligen Priester und Psychotherapeuten telefonieren, der eben mit, ich weiß nicht, aber mit über unzähligen Priestern Gespräche geführt hat und von dem eben diese Annahme kommt, das sind 6%, er sagt eben, das hängt alles mit dem Zölibat zusammen und damit, dass nur eine sehr geringe Anzahl von Priestern tatsächlich zölibatär lebt, sondern aber die meisten eben sexuelle Beziehungen zu anderen Erwachsenen haben, aber eben diese bis zu 6%, da wird aber eben die Aussage nicht getroffen. Also man könnte jetzt entweder sagen, macht das Zölibat oder der Priesterberuf Männer pädophil, oder ist es so, dass pädophile Männer die Möglichkeit sehen, ihre Sexualität zu unterdrücken im Zölibat oder dann sich mit ihrer Sexualität arrangieren und Priester werden. Oder, und das ist jetzt vielleicht noch die dritte Möglichkeit, und das ist der schlimmste Gedanke, dass Pädophile gezielt Priester werden, weil sie wissen, da habe ich die Gelegenheit dazu. Das will ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Man merkt auch, also vor allem bei der, mir fällt der Name jetzt auch nicht mehr ein, bei der Reporterin,
die
Rachel McAdams.
Ja, die heißt Sasha Pfeiffer heißt die Figur.
Sasha Pfeiffer und der Mark Ruffalo. Die haben beide auch so Momente, wo sie an ihrem eigenen, weil die Rachel McAdams hat ihre Großmutter,
mit der sie auch gemeinsam in die Kirche geht.
Mit der sie immer in die Kirche geht und dann halt, aber dann irgendwann auch nicht mehr, der sie irgendwann dann erklären muss, was da passiert. Und der von Mark Ruffalo dargestellte Journalist kriegt dann auch irgendwann so, als er diese Dokumente, um die es die ganze Zeit geht, die halt das frühe Wissen um den Missbrauch belegen, da kriegt er halt auch so diesen Krisenmoment, wo er sagt so, das ist doch, als ich selbst Kind war, ich habe die Kirche so positiv in Erinnerung, das war irgendwie doch eine schöne Zeit, warum ist das so? Und es gibt dann auch so kurz vor Weihnachten, spielt der Film ja auch kurz, gibt es eine kurze Szene in der Kirche, wo Mark Ruffalo in die Kirche geht und sich so den Chorgesang anschaut und dann so mit so einem wirklich zerknirschten Gesicht dasteht und sagt, das ist doch alles, sich sagt, das ist alles falsch, das ist alles eine Fassade, hinter der so viel gärt und so viel brodelt. Und das fand ich noch sehr beeindruckend, nochmal diese andere Perspektive zu sehen, so dass was die Darsteller für eine Veränderung durchmachen in Bezug auf ihre persönliche Biografie, wie sie auch den Glauben erleben. Es gibt auch mehrere Szenen, wo sie halt sagen, so, sie sind alle irgendwie katholisch erzogen, aber nicht mehr praktizierend.
Genau.
Aber es hat irgendwie so immer noch eine Rolle. Aber es ist dann wirklich, es wird dann wirklich in Frage gestellt. Und das ist das auch, was den Film dann auch wiederum bedrückend macht als Zuschauer, wenn man dann sich zurückerinnert fühlt an die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in Deutschland, die auch in der Presse sehr, sehr groß dokumentiert und kommentiert wurden, wo man sich auch, also du und ich wahrscheinlich genauso, sich gefragt haben, was ist da eigentlich los? Warum ist das so? Und das ist doch,
und das
warum ist das so ein kaputtes System?
Jetzt, wo wir, ich wollte noch kurz eingehen, ist sehr interessant, das ist mir jetzt erst, wo du das jetzt angesprochen hast, einmal einerseits bei der Figur von Rachel McAdams, andererseits bei Mark Ruffalo, das ist für alle, also das von dem Kernteam der vier Journalisten, es für jeden ein Element gibt, das ihn sehr persönlich mit der Geschichte verbindet. Ja. Michael Keaton, der selber der Leiter ist dieses Teams, der ist auf eine katholische Highschool gegangen, die bezeichneterweise direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite vom Redaktionsgebäude des Boston Globe ist. Und da gibt es eben diese Szene, über die wir vorher schon gesprochen haben.
Und ein John F. Kennedy-Bild in der Büro.
Und der vierte Journalist im Team wiederum stellt fest, dass es zwei Straßen von seinem Haus eine Einrichtung gibt, die von außen aussieht wie ein normales Wohnhaus, wo offenbar Priester wohnen, die Kinder missbraucht haben und im Augenblick keine feste Stellung haben. Mhm. Also das Ganze, also ich bin nicht mehr sicher, wie diese Einrichtungen genannt werden, aber er findet das eben heraus, während er diese Register studiert und dann feststellt, dass einer der Täter eben versetzt worden ist und jetzt in einer solchen Einrichtung ist und diese Einrichtung ist bei ihm um die Ecke. Und er hängt dann ein Foto von diesem Haus mit einer Warnung an seine Kinder an den Kühlschrank. Und das ist halt eben auch dieser Faktor, dieser Faktor spielt dann auch noch da rein, dass der, dieser Journalist, der möchte dann eigentlich die Familien in der Nachbarschaft warnen, aber kann nicht darüber reden, weil die Geschichte eben noch unter Verschluss ist, da sie noch nicht fertig sind mit der Recherche. Ja. Also das ist auch interessant. Der Film, ich bin nicht mehr sicher, wann es genau anfängt, spielt auf jeden Fall 2001 und Story wurde veröffentlicht, ich glaube so um den Jahreswechsel 2001, 2002. Und da wir schon bei dem Thema waren, historischer Film, es gibt eine Szene, in der relativ prominent in einer Wand im Hintergrund so ein typischer Bürokalender hängt vom Jahr 2001. Und es ist mir eingefallen, 2001, da muss ja noch was passieren. Und es gibt tatsächlich eine Szene, in der, oder mehr einige wenige Szenen, dass der 11. September eben auch in der Geschichte vorkommt. Was ein bisschen, in diesem Film gibt es eigentlich wenig zu lachen, aber wir und ich glaube noch ein paar andere Leute im Kino mussten tatsächlich lachen. Es gibt eine Szene, man sieht in der Außenaufnahme so einen typischen Establishing-Shot von dem vom Parkplatz und dem Redaktionsgebäude und in der im Hintergrund ist ein großes Werbeplakat für AOL, was eben auch eine schöne, einfache Methode ist, das Ganze zeitlich zu verorten. Mhm. Weil America Online ist meines Wissens unter dem Namen selbst in Amerika nicht mehr aktiv. Mhm. Ja, das ist einfach nur, das ist nämlich ganz genau der Morgen des 11. September, als ein Journalist, gerade der, ich glaube, das ist Michael Keaton, der parkt sein Auto, kommt ins Büro und die Kollegen sitzen am Fernseher und in dem Moment ist klar, wir müssen jetzt darüber arbeiten. Und auch die, und es, dann ist auch schon die Rede davon, dass der Kollege, dass Mike, der von Mark Ruffalo gespielt wird, gerade unterwegs nach Florida ist, um dort eben Nachforschung anzustellen bei den Flugschulen, in denen sich die Terroristen haben ausbilden lassen.
Ja, ja.
Okay. Und das ist interessant, dass dann dieses historische Ereignis, im Endeffekt so eine Art Verzögerungselement ist, was dann dazu führt, dass sie dann für einige Wochen eben nicht an dem Fall weiterarbeiten können. Was zur gleichen Zeit auch passiert ist, dass Michael Keaton diesen Konflikt hat, es wird erst relativ spät wirklich ausdrücklich gesagt, aber es ist schon angedeutet, dass er zu einem früheren Zeitpunkt Informationen, die er hatte, nicht an die große Glocke gehängt hat. Er hat sie zwar veröffentlicht, aber er hat sie sozusagen im Lokalteil versteckt, nicht mit eigener, also er hat lediglich das Material, das ihm zugeschickt wird, wenig kommentiert veröffentlicht, ohne eigene Recherchen anzustellen. Das wird eben auch, also das ist wiederum auch seine persönliche Story. Einerseits der Hintergrund mit der katholischen Schule und andererseits, dass er schon so lange bei der Zeitung dabei ist und auch schon hätte längst etwas darüber sagen können.
Ich würde nochmal so den Bogen jetzt schlagen wollen zu dem Thema Oscar. Gewinner, also der beste Film des Jahres ist jetzt Spotlight, also, ganz offiziell.
Genau, der beste Film des Jahres, 2015.
2015. was würdest du sagen, also wie findest du die Entscheidung? Wie würdest du die bekommentieren?
Also wenn ich mir das Gesamt, also das, ich finde, also die Oscars sind, also ohnehin, finde ich, sind Preisverleihungen, ja, also wer erinnert sich daran, welcher Film 1999 den Oscar als bester Film gewonnen hat? Ich nicht. Oder 2000 oder 2001.
Ja, irgendwann war es Avatar.
Avatar? Bester Film? Ich glaube, ziemlich sicher nicht. Aber nee, aber ja, definitiv nicht. Das wäre ich bereit nachzugucken, das ergänze ich später. Aber zum Beispiel, es gibt so einige Sachen, an die man sich erinnert. Brokeback Mountain zum Beispiel. Daran, glaube ich, kann man sich erinnern. Das ist jetzt auch schon, das ist schon 10 Jahre her. Brokeback Mountain hat vor 10 Jahren den Film als bester Oscar gewonnen.
Hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
Ja, nee, das ist mir zufälligerweise eingefallen, warum auch immer. Aber ansonsten, an welche Filme, ja, The King's Speech war irgendwann in den letzten 5 Jahren. Ansonsten
ist es,
Boyhood.
Ist dann
Boyhood
auch so
bester Film gewonnen?
Nein, Film oder ist der, gerade weil es jetzt dieses Jahr auch sehr stark einfach um DiCaprio ging, ist bester Darsteller, ist diese Auszeichnung nicht in der Aufmerksamkeit noch viel, viel stärker angekommen inzwischen als bester
Film? In diesem Jahr ging es sehr, sehr, sehr viel
dieses um Jahr, DiCaprio. Klar,
aber es ging aber eigentlich bis jetzt jedes Jahr, in dem DiCaprio, also das ist, also eigentlich ist DiCaprio seit, spätestens seit The Aviator. Und Aviator war, meine ich, vor auch 10 oder 11 Jahren. Und das war für mich so ein typischer Oscar-Film, der auch mehrfach nominiert war und auch nur DiCaprio war nominiert als Hauptdarsteller. Dann war, ich weiß gar nicht, ob er nominiert, ich glaube, er war für Departed nicht nominiert, aber Departed war dann der Gnaden-Oscar für Scorsese. Und jetzt eben war der Gnaden-Oscar für DiCaprio nach vielen Filmen, wo er den Oscar auch verdient hätte, für Gangs of New York oder für Wolf of Wall Street, meiner Meinung nach auch ein hervorragender Film mit hervorragender schauspielerischer Leistung von DiCaprio. Man kann natürlich darüber streiten, über die Moral des Films streiten, das ist aber jetzt nebensächlich. Und jetzt hat er den eben endlich gewonnen für, weiß nicht, 2,5 Stunden Frieren auf der Leinwand. Frieren auf der Leinwand und Kampf mit einem CGI-Bären. Und also ich muss dazu sagen, ich habe The Revenant nicht angesehen und ich habe auch irgendwie keinerlei Interesse, den zu gucken.
Es ist kein großer Verlust.
Ja, also es ist, glaube ich, ähnlich, also ist, glaube ich, durch die Art und Weise, wie der Film produziert und aufgenommen wurde, schon faszinierend. Das wurde auch ausgezeichnet. Die Kamera klingt mir so blöd, die Cinematography wurde ausgezeichnet. Das war jetzt auch schon, ich glaube, das dritte Jahr in Folge der gleiche Director of Photography, der sowohl den Preis gewonnen hat für Birdman vom gleichen Regisseur, von Herrn Iñárritu. Und im Jahr davor bei Gravity war der auch der Director of
Photography. Würde ich aber auch unterschreiben. Also die Kameraführung, wenn was bei Revenant wirklich auch auszeichnungswürdig ist oder war, dann war das die Kameraführung.
Ja, das würde ich mir auch sagen.
Sehr tänzelnd, fast spielerisch.
Ja,
und die Darsteller eben rangefahren ist, dann wieder ganz weit rausgefahren ist.
Und das eben unter diesen
Wassertropfen morgens beim Aufwachen ist die Kamera. Also ich habe eine Besprechung gelesen, die halt sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Die Kamera steht als erstes auf,
wirft
schon mal einen Blick so über das Feld, bevor die Darsteller überhaupt ins Bild kommen. Und auch am Schluss ist sie die Letzte, die immer noch so das Auge offen hält. Und also die Kamera ist so also ein bisschen der fünfte Mann.
Ich glaube, das ist interessant. Wir haben ja jetzt eh schon einen kleinen Exkurs angefangen. Man könnte jetzt eigentlich da noch eine eigene Story draus machen, aber dann müsste ich den Film doch ansehen, inwieweit das vielleicht so eine Art von naturalistischem Kino ist. Das ist, weiß ich jetzt nicht genau, wann oder wie es sowas schon mal gegeben hat, dass wirklich so wir arbeiten nur mit natürlichem Licht on location, irgendwo in der Wildnis. Ich meine, natürlich stehen da irgendwo beheizte Trailer, in die Darsteller zurückgehen können, aber trotzdem ist Leonardo DiCaprio in Pelz gehüllt, blutend oder naja, wohl Theater blutend, Kunst blutend, durch eiskalte Flüsse gewartet und ich weiß nicht was.
Ja, es gibt ja auch diese ganzen Storys darüber, wie hart die Dreharbeiten waren und wie...
Eben, aber das finde ich eben interessant und jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Oscars. Ich finde es halt eben schade, dass es, dass diese physische Leistung, die auch, also ich würde es nicht machen, dass das so in den Vordergrund gestellt wird und den Oscar eben bekommt, jetzt hat er sich so angestrengt, jetzt kriegt er den Oscar. Ob das jetzt, das war eine große Leistung, aber ich glaube, er hat schon größere schauspielerische Leistungen, die nicht gewürdigt sind, vollbracht.
Aber ist es nicht interessant, wenn man jetzt nochmal über diese Preise da nachdenkt, so dieses Auszeichnen von einem Film? Oder welches waren jetzt die 10 letzten Filme, die den Oscar für besten Film bekommen haben? Man weiß es nicht. Vielleicht weiß man es einfach auch nicht, weil es eher, oder zumindest geht es mir jetzt so, im Gedächtnis hängen bleibt, welches so die Filme waren, die mit Oscars überhäuft wurden. So. Oder 5 Oscars für Herr der Ringe oder für einem bestimmten Regisseur, der halt, wo es dann so um diese Häufung geht, dass es dann nicht darum geht, so, wer ist bester Schauspieler, okay, das ist der, wer ist bester Film, das, aber der Abräumer, so 5 Oscars für. Das ist das, was man auch immer am meisten
liest. Das ist aber ein bisschen weniger geworden. Das war so, ich erinnere mich, wann war das? 2000 oder 99, wann auch immer Shakespeare in Love gewonnen hat. Shakespeare in Love hat, ich glaube, beste Hauptdarstellerin, bester Film. Das ist auch sowas, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Also das ist, glaube ich, so ein Film. Ich habe Shakespeare in Love damals im Kino gesehen. Der lief, das war damals schon der Fall, dass die Filme in Amerika liefen, teilweise dann in der zweiten Jahreshälfte und dann wurden die Oscars verliehen und sie kamen erst danach marketingtechnisch super wirksam in die deutschen Kinos. Und so war es auch bei Shakespeare in Love. Und den habe ich auch danach gesehen. Aber das ist so ein Film, den hat man, also war nett, sage ich jetzt mal. Ich kann dir nicht mehr sicher sagen, wer Shakespeare gespielt hat in dem Film.
Aber wenn man jetzt halt diese Frage, die ich mir stelle, weiter spinnt, könnte man ja sagen, ist es dann eher auch fast ein Negativurteil, wenn es jetzt in Anführungszeichen, in ganz dicken Anführungszeichen, nur bester Film ist?
Du meinst jetzt, wenn der
Film eher so eine Art von, ja, es ist halt der beste Film, aber hat halt sonst hat er nicht viel gerissen.
Das ist das ist interessant.
Also das ist so eine Relativierung, ein Relativierungseffekt.
Spotlight hat in der Hinsicht, jetzt Rekord kann man nicht sagen, ist auf jeden Fall ein historical first. Spotlight ist der erste Film, der außer bester Film nur einen anderen Oscar gewonnen hat, nämlich das beste Originaldrehbuch.
In der Recherche voraus, das muss ich nämlich.
Er hat diese beiden Oscars gewonnen und war noch nominiert für, wie ich am Anfang erwähnt habe, für den besten Nebendarsteller, für Mark Ruffalo. Wie gesagt, ein Stück weit absurd, weil das hätte durchaus auch eine Hauptdarsteller kategorisiert werden können. Aber das Interessante ist, es hat sich in den letzten Jahren etwas aufgelockert, dass es irgendwie die Oscars sich viel mehr verteilen, dass es nicht mehr so eine Aufhäufung gibt, dass irgendwie ein Film bester Film gewinnt und gleichzeitig 6, 7 andere. Es ist zwar jedes Jahr so, dass es Filme gibt, die sehr dominant sind und mehrfach Nominierungen haben in bis zu 10 oder mehr Kategorien. Das war dieses Jahr interessanterweise der Film, der die meisten Nominierungen hatte. Sehr untypisch für die Oscars war ein Genrefilm, die späte Fortsetzung bzw. fast Reboot von Mad Max von George Miller, Mad Max Fury Road, war, glaube ich, also mehr als 10 Kategorien nominiert und hat tatsächlich auch 6 gewonnen. Mhm. Aber eben nur die, also nur. Also
das wäre dann so der Abräumer.
Aber da redet kaum jemand drüber. Aber ich finde es trotzdem sehr schön, dass dieser Film so viele gewonnen hat, auch wenn ich es George Miller sehr gegönnt hätte, wenn er als Krönung seines Werks, das unter anderem besteht aus den Original 3 Mad Max Filmen, dann Babe in the City, also was die Fortsetzung von einem Schwein namens Babe ist, und später Happy Feet Animationsfilme, und der jetzt endlich genug Geld bekommen hat, um einen Mad Max Film machen zu können, der wirklich ein hervorragender Actionfilm ist, aber das, glaube ich,
habe ich noch nicht gesehen, kann ich jetzt aber vor
nur wärmsten empfehlen. Also das ist ein Film, der wirklich, also sowohl vom Stil als auch einfach wie die Action den Plot und der Plot die Action bedingen. Das ist halt eben, es ist keine, also ich muss gestehen, ich habe weder Transformers noch Fast and the Furious angesehen, aber ich glaube, das ist eben Plot und Action haben keinen besonderen kausalen Zusammenhang. Das ist in diesem Film eben anders, und da ist es wirklich so, man sieht einen Actionfilm, der, wo die Action auch Handlung ist.
Aber halt allerdings Genrefilm, deswegen hat er sich nicht für den besten Film geeignet, würdest du sagen?
Ja, und er hat auch nicht, da hat auch Iñárritu zum zweiten Mal in Folge jetzt beste Regie gewonnen, und aber dafür, ja, gut, Mad Max ist beste Maske, beste Kostüme, beste Ausstattung, sagt man, glaube ich, auf Deutsch, so Production Design, bester Tonschnitt, beste Tonmischung, bester Ton. Ich überlege gerade, bester Soundtrack war Morricone für Hateful Eight.
Ja.
Über Hateful Eight haben wir, glaube ich, gestern auch schon kurz gesprochen. Das haben wir jetzt nicht mehr.
Ist aber auch der erste Oscar für Morricone.
Der erste reguläre. Er hat, glaube ich, schon vorab einen für sein Lebenswerk bekommen. Ah, okay. Das heißt, als Gnaden-Oscar für jetzt dieses zusammengestückelte. Das ist einerseits interessant, weil es die erste Score für einen Tarantino-Film war. Tarantino ist ja sonst bekannt dafür, dass er sich Popmusik dass sich Popmusik sehr geschickt, sehr gut zusammensucht, um seine Filme, die Filme dann begleiten, die Szenen begleiten. Das ist das erste Mal, dass er tatsächlich mit einem Regisseur, einem Komponisten zusammengearbeitet hat, der Musik für seinen Film geschrieben hat. Aber das war auch sehr untypisch. Denn normalerweise ist es so, dass so ein Film im Schnitt, vielleicht eventuell in der Rohfassung, aber vielleicht noch von der Finalfassung schon existiert und dann dazu die Musik eingespielt wird. In diesem Fall war es so, ich weiß nicht, ob Morricone nur ein Drehbuch hatte, er hat auf jeden Fall Musik geschrieben, eingespielt mit dem Orchester und Tarantino zur Verfügung gestellt, und der hat sich dann was rausgesucht. Und teilweise hat Tarantino, und da bleibt es halt auch bei diesem Eklektizismus oder diesem postmodernen Gedanken. Er hat das aber dann kombiniert mit anderen Score-Stücken, die Morricone unter anderem für The Thing geschrieben hat, was ja auch ein Film ist, der im Eis, im Schnee spielt. John Carpenter-Film. Dafür geschrieben hatte, was das wirklich so alles zusammen. Aber alles in allem, im Vergleich zu anderen Scores von und vor allen Dingen Einzelstücken und Themen, also so Melodien, die Morricone geschrieben hat, muss ich sagen, fand ich das keinen besonders eindrucksvollen Soundtrack. Aber das ist, wie gesagt,
kleiner Exkurs.
Das haben wir gestern. Genau, das haben wir gestern auch schon festgestellt.
Tarantino haben wir jetzt auch geeinigt, wollen wir nicht weiter in
die Genau, da sind wir nämlich unterschiedlicher Meinung, was die Qualität von The Hateful Eight angeht.
Ich bin aber trotzdem zufrieden mit der Auszeichnung für Spotlight als besten Film. Ich finde, es ist eine gute Entscheidung, weil es ist kein sensationslüsterner Film, es ist kein Klopper. Es ist ein Film, der sehr, sehr sachlich, sehr ernsthaft sich auch einem Thema widmet, was einfach auch aktuell ist. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie vorbei ist oder dass dieses Thema dann irgendwann erledigt ist. Also das Problem besteht ja weiterhin. Das ist auch so anklingend an das, worüber wir gestern ja noch ein bisschen gesprochen haben. Man könnte die Entscheidung so ein bisschen auch beurteilen als Hollywood bestätigt sich so ein bisschen selbst darin Filme aufzuzeichnen, die was leisten oder die so eine Art von Konservierungseffekt haben.
Ja.
Wie jetzt zum Beispiel, das haben wir jetzt gar nicht so extensiv diskutiert, aber wie die Rolle der Presse ist in diesem Film, ist ja auch sehr, sehr entscheidend,
dass
halt gezeigt wird, hey, so eine Zeitung wie jetzt dieser Boston Globe 2001 schafft es einfach mit ordentlicher Recherche, mit richtig guter, mit richtig guten Leuten, mit einem guten Team, so ein Thema auf die Nummer 1, auf die Seite 1 zu bringen. Und am Schluss tritt der Bischof zurück. Der Kardinal tritt zurück. So.
Ja,
also das war auch so ein bisschen so, hey, in Zeiten des Internets, des Digitalen und so, was so eine Zeitung wirklich geleistet hat, 2001 ist auch so eine Art von, also auch eine konservative Botschaft oder eine konservierende
Entweder Botschaft. Entweder das oder eine nostalgische vielleicht eher.
Könnte man vielleicht auch das so ein bisschen, genau, würde das auch ein bisschen in eine andere Richtung bringen.
Aber
weil es ja auch, was auf jeden Fall ein Trend ist, der jetzt auch in Hollywood zu beobachten ist, weil ja aktuell Produktionen wie Hail Caesar, Trumbo, auch so ein bisschen auf dieses alte Hollywood-Kino, also die auch einen nostalgischen Moment reflektieren, würde den Bogen jetzt ein bisschen sehr weit spannen, aber da könnte man Spotlight ein bisschen auch drunter einsortieren, unter so einem...
Ja,
die gute alte Zeit.
Das ist jetzt leider schon fast gefühlt 5 Minuten her. Du hast gesagt, ja, dass Hollywood sich selber feiert. Die Oscars, es geht immer nur darum, dass Hollywood sich selber feiert. Ist aber interessant, dass es zumindest kein Film über Film ist. Aber es ist, ich würde eher Spotlight ein Stück weit darin sehen, das ist so eine Tendenz, dass es einfach so historische Oscar-Filme gibt, wie jetzt zum Beispiel Trumbo, der auch nominiert war, ich glaube, also zumindest nominiert war für den besten Hauptdarsteller. Dass es so Filme gibt, wo historische Figuren, historische Personen in einem Film dargestellt werden und dann der Oscar für den Film eine Würdigung der Person ist. Das ist aber im Falle von Spotlight eigentlich überflüssig, da die Journalisten wurden mit dem höchstmöglichen Preis für Journalisten, nämlich dem Pulitzer-Preis, ausgezeichnet. Mhm. Die haben eigentlich dieses filmische Denkmal nicht mehr nötig. Aber das ist trotzdem kein überflüssiger Film, sondern ein unterhaltsamer und wichtiger Film. Und ein Stück weit interessant. Und da, das ist, der Film endet damit, dass das eben mit der Zusammenfassung, also leider bei solchen Filmen irgendwie gang und gäbe, mit diesen, dass man so Texttafeln liest, das geht dann relativ schnell. Das steht dann, in folgenden Städten wurden auch Missbrauchsfälle belegt. Und dann sieht man eine lange Liste alphabetisch von Städten in allen Bundesstaaten Amerikas und dann einer Liste an Orten weltweit. Und in dem Moment spätestens
Munich, Germany.
Ja, Berlin habe ich auch noch gesehen. Ich habe also Cologne nicht gesehen, aber ich bin ziemlich sicher, dass, also wir erinnern uns, das war in Deutschland um 2010 rum, also 8 bis 9 Jahre nachdem das in Amerika passiert ist. Und auch in Amerika wird eigentlich schon gesagt, das geht bis rauf bis in den Vatikan. Dieser Kardinal Law ist übrigens danach versetzt worden in eines der höchsten Kirchenämter in Rom. Also der ist fast noch belohnt worden dafür. Da musste ich nochmal daran denken, dass in Deutschland wenig passiert ist. Und ich habe auch jetzt, aber das habe ich jetzt im Zusammenhang mit Spotlight gehört, dass in Deutschland gerade mal 2 Priester verurteilt worden sind. Also bei uns ist es der Einfluss der katholischen Kirche und der Wille oder die Fähigkeit, die Möglichkeit, das tatsächlich zu verfolgen, diese Straftaten auch begrenzt. Also das wird in dem Film auch thematisiert. Es gibt da mehrere Probleme. Also einerseits das Stigma der Opfer, dass die Opfer nicht möchten, dass bekannt wird, dass sie missbraucht worden sind. Einerseits dann die Tatsache, dass es verjähren kann. Andererseits und eben dann das Stillschweigen und ob und wie weit das in Deutschland so ist, dass Medien oder auch die Justiz in irgendeiner Form sich nicht in der Lage sieht, das zu verfolgen.
So, es folgen ein paar Korrekturen und andere Fußnoten. Mark Ruffalo spielt Michael Resendez. Der vierte Mann im Spotlight-Team wird gespielt von Brian Darcy James. Außerdem sind noch John Slattery und Liev Schreiber dabei, letzterer als der neue Chefredakteur Marty Baron. Der schwule Überlebende heißt Joe Crowley und wird gespielt von Michael Cyril Creighton. AOL gibt es immer noch, aber keine Ahnung, womit die ihr Geld verdienen, gehören aber zum Telefonnetzbetreiber Verizon. In Amerika gibt es übrigens rund 69,4 Millionen Katholiken. Also ja, in absoluten Zahlen mehr als in Deutschland. Da sind aber nur gut rund 20% der Bevölkerung in Amerika. In Deutschland leben rund 24 Millionen Katholiken, das sind knapp 30% der Bevölkerung. Shakespeare in Love war bester Film 1998 mit 6 weiteren Oscars. William Shakespeare wurde in diesem Film gespielt von Joseph Fiennes. 1999 gewann American Beauty den Oscar als bester Film. Außerdem noch 4 weitere. Den fand ich auch gar nicht so schlecht. Dann kam Gladiator mit insgesamt nur 4. Avatar war zwar nominiert als bester Film, gewonnen hat er aber nur, in Anführungsstrichen, Ausstattung, Kamera und Effekte. Boyhood hat entgegen meiner Behauptung ebenso wenig den Oscar als bester Film gewonnen wie Brokeback Mountain. Letzterer hat gegen Clint Eastwoods Million Dollar Baby und ersterer gegen Birdman verloren. DiCaprio war insgesamt 5-mal nominiert, schon 1993 für Gilbert Grape, dann 2005 für The Aviator, dann für Blood Diamond 2007 und 2014 für Wolf of Wall Street. Und nein, nicht für Departed. Das war die erste Folge von Über Pop. Mein Gast, Fabian Thomas, findet mich auf Twitter als @thedailyfrown. Mein Name ist Jörn Thesen, ich bin auf Twitter @podcastüberpop. Unter www.überpop.de findet ihr mehr Informationen zu dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.